Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen Podcast-Beitrag von Reine Nervensache. Spannenden Beiträgen aus dem Netzwerk von Professor Sven Meuth und wichtigen Aspekten der Behandlung der multiplen Sklerose.
Viel Spaß beim Zuhören.
Mina, es ist mir eine Riesenfreude, dich heute zu interviewen. Einerseits natürlich eine Freude, weil wir haben uns ja jetzt hier in Düsseldorf kennengelernt, wirst du ja wahrscheinlich gleich noch ein paar Sachen zu erzählen, und es ist ja auch schön, deine Entwicklung so zu sehen von einem etwas vielleicht erfahrenen Kollegen. So erfahren bin ich ja nur auch nicht. Auch so viel älter, wollte ich damit sagen. So viel älter bin ich auch nicht. Aber es geht ja für dich auch weiter, das vielleicht vorab. Es geht ja jetzt ja auch von Düsseldorf nach Bochum. Hm. Bevor vielleicht aber dazu kommen und zu dem, was dich da auch hinzieht oder was so dein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist, vielleicht mal vorab, woher kommst du, was machst du, also was ist so dein Spezialgebiet?
Ja, also ich bin Ärztin in Weiterbildung für Neurologie, bin hier am Universitätsklinikum Düsseldorf schon im PJ gewesen, 21 und seit 22 eben als Ärztin dabei und beschäftige mich hauptsächlich mit verschiedensten Mechanismen in der Neuroimmunologie, bin da in der Arbeitsgruppe von Professor Ruck und Professor Meuth für translationale systemübergreifende Neuroimmunologie, und mein Steckenpferd sind hereditäre Neuro- und Myopathien, klinisch sowie wissenschaftlich. Und dieses Jahr hat sich noch eine neue Position ergeben, dass ich die Projektkoordinatorin bin vom EU-geförderten B2Beware-Konsortialprojekt.
Ja, das ist ja ein wahnsinniges Projekt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Vorab hereditär, was bedeutet das? Was steckt da so ein bisschen hinter in dem Begriff? Hm.
Das sind quasi alle Mechanismen, die mit Erbgängen, mit Genetik, Epigenetik zu tun haben. Also man kann sich das auch so wie erblich erklären.
Und es ist ja ein wichtiges Thema, das kennst du aus dem Alltag, das kennen die Kollegen auch und vor allem kennst du die Betroffenen. Mhm. Man kriegt eine Diagnose, ob MS oder andere Diagnosen, und eine der Fragen, die immer kommt, ist das vererblich oder noch anders. Ich habe ganz viele Patientinnen und Patienten in meiner Praxis, da haben die Großeltern eine Alzheimer entwickelt und das ist doch erblich. Ja, diese Woche hatte ich Verdacht auf Trigeminusneuralgie, die auch erblich sein soll. Also das Thema kommt ja immer mehr und es ist ja auch eine Sorge, die besteht. Vererbe ich was? Vielleicht im Allgemeinen nochmal, was steht genau Vererbung? Also ist das wirklich bei allen Erkrankungen relevant? Und dann vielleicht so konkret für die MS, gibt es da überhaupt so Hinweise dafür?
Also ich denke erstmal, dass das total berechtigte Sorgen sind von PatientInnen, wenn sie eine Erstdiagnose bekommen, zu fragen, gut, wie ist das Risiko für meine Kinder? Mhm. Das ist eine total relevante und berechtigte Frage, die wir leider nicht bei jeder Erkrankung ganz vollständig beantworten können. Es gibt Erkrankungen, da ist der Erbgang, es gibt eben verschiedene Erbgänge, ne, von den Autosomen, also normalen Chromosomen oder den Gonosomen, X- und Y-Chromosomen kennt man hier vielleicht, die ganz gut aufgeklärt sind, zum Beispiel Friedreich-Ataxie, zum Beispiel so eine Bewegungsstörung. Und dann gibt es Erkrankungen, wo man irgendwie immer das Gefühl hat, wenn das so in der Familie ist, vielleicht hat man dann eher so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht auch auftreten kann in weiteren Generationen. Aber da gibt es eigentlich gar nicht so den Nachweis oder den Test, um das zu bestätigen. Und das ist zum Beispiel bei der MS der Fall. Ne? Wir wissen zum Beispiel, dass erstgradig Verwandte innerhalb einer Familie bei einer MS, wenn die vorliegen mit einer Diagnose, dass das Risiko dann für die Nachkommen schon deutlich erhöht ist. Aber im Vergleich zu anderen Erkrankungen wirklich marginal. Das sind ein paar Prozentpunkte. Und da muss man eben die PatientInnen abholen und ein bisschen beruhigen. Das muss nicht der Fall sein. Aber es gibt eben Faktoren, und das ist wirklich das Spannende, dass wir diese Faktoren immer weiter jetzt identifizieren können und benennen können. Kleine Genvarianten, die da eventuell dazu beitragen können.
Jetzt finde ich erstmal eine ganz wichtige Nachricht zu sagen, Leute, habt keine Sorge, ihr habt die Erkrankung und automatisch vererbt sie sich und dürft vielleicht keine Familienplanung überhaupt in Erwägung ziehen. Das ist ja ein Thema, was man leider Gottes immer wieder hört, dass teilweise auch Betroffene so beraten wurden. Das würdest du auch so unterschreiben, oder?
Total.
Es ist nicht so, dass man da Sorge haben muss, oder?
Nee, auf keinen Fall. Es kann eher, wo es hilfreich ist, wenn man so einen Patienten vor sich hat. Mhm. und weiß, da ist vielleicht eine Familienanamnese positiv. Das kann natürlich dazu helfen, vielleicht daran zu denken. Aber dass es übertragbar ist.
Das Diagnostische zu fragen, fragen wir ja auch im Alltag.
Richtig,
ne? Gibt es jemanden in der Familie, der ähnliche Erkrankungen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um auch jetzt die Betroffenen etwas, ja, auch, ich glaube, auch zurecht zu beruhigen. Hast du aber schon gerade gesagt, nichtsdestotrotz haben wir ja so ein paar Faktoren. Und du hast jetzt mit Kollegen aus Mainz eine super publizierte Arbeit ja auch da mitgeholfen oder warst ja auch Mitautorin. Was habt ihr da genau gemacht und was habt ihr da untersucht?
Also es gibt eben, wie ich gerade schon gesagt habe, so kleine Veränderungen im Erbgut eines jeden Menschen, die an sich gar nicht schädlich sein müssen. Das sind so kleine Variationen, die sind dadurch begründet, kommen die Vorfahren von jemandem vielleicht aus einer ganz anderen Gegend und sind zugewandert oder gibt es vielleicht andere Infektionen in der Familie vor vielen Jahrtausenden Jahren, die das Erbgut eben zu dem machen, wie es quasi aktuell ist. Und da wurde ein Faktor schon in Vorarbeiten identifiziert. Das ist quasi ein Polymorphismus. Das heißt, es ist quasi kein mutiertes Gen, wie man es aus anderen Erkrankungen kennt, was zu einem kranken Protein führt und dann zu kranken Mechanismen, sondern es ist einfach eine Variante. Ne? Mhm. Und hier hat man wirklich in einer großen Studie geschaut, wie verhalten sich Menschen mit dieser Variante, die eine MS haben. Und das ist hauptsächlich prospektiv gelaufen. Das heißt, man hat diese Patienten ab Diagnosestellung einer MS begleitet, die auf diese Variante getestet, ne, und geschaut, wie ist der klinische Verlauf und auch noch einen Biomarker sich angesehen. Das ist NfL, wie du weißt, in aller Munde, in verschiedenen, jetzt auch, ihr macht da auch ganz viele Studien zu, wird es beleuchtet. Und was da eben total interessant ist, ist, dass die PatientInnen, die diese Variante hatten, erstmal eine schnellere Behinderungszunahme hatten, also schneller kränker waren als die ohne die Variante und dass dieser ganzen Behinderungsakkumulation eine Erhöhung von diesem NfL, also von dem Neurofilament von der Leichenkette davon im Serum vorausgegangen ist. Mhm. Und das ist wirklich eigentlich bahnbrechend, muss man sagen, ja, weil daraus ergeben sich ja so viele Implikationen. Sollte man die Patienten auf diese Variante testen, ne? Ja, wenn man weiß, die können vielleicht schneller progredient sein oder die transitionieren schneller in die sekundär progrediente MS. Und lohnt es sich da vielleicht von Anfang an, Neurofilamente zu bestimmen? Und das ist, eröffnet ja wahnsinnig viele Türen.
Ja, das ist wichtig, dass du es sagst, dass wir uns jetzt durch die Genetik nicht nur im Rahmen der Diagnosestellung bedienen, sondern vielleicht auch gucken, gibt es Prognosefaktoren her? Jetzt mal eine etwas provokante Frage. Genetische Untersuchungen sind ja zum einen teuer, sind auch sehr aufwendig. Jetzt könnte man ja sagen, ich gehe jetzt zum Humangenetiker und sage, ich möchte mir jetzt mein Genom bestimmen lassen bei allen möglichen Mutationen. Das sind ja auch immer so Trends, gibt es ja auch in der Radiologie, Ganzkörper-MRTs, um zu schauen, gibt es bei mir was.
Ja.
Kann man das empfehlen?
Also ich habe da schon eine klare Meinung zu, dass ich nicht dazu rate, weil es gibt so viele Aussagen, die man von solchen Tests einfach bekommt, die man nicht interpretieren kann. Ne? Man kann nicht genau sagen, das führt dazu, diese Veränderung ihres Verhaltens müssen sie jetzt umsetzen. Das ist einfach alles viel zu wenig erforscht und es gibt einfach keine breiten Untersuchungen davon. Ne? Das ist unabhängig davon, dass es super teuer ist. Ich glaube, dass das Patienten eher verunsichert und dass ich glaube auch nicht, dass diese Studie, an der wir jetzt mitgewirkt haben, zur direkten Konsequenz haben wird, dass man jeden Menschen auf diese Variante testet. Ja?
Wir haben in einem anderen Podcast mit Lars auch darüber gesprochen. Bei der KI ist es, glaube ich, ähnlich wie auch bei der Genetik. Ein Stück weit läuft das ja auch bei ähnlichen Analysen. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Sonst kriegen wir Antworten, die wir nicht interpretieren können. Und ich glaube, das verunsichert nicht nur Ärzte und Behandler, sondern vor allem auch die Patienten. Ja, was da rauskommt, das ist gut, dass du es auch genauso siehst, dass man halt nicht solche Untersuchungen einfach macht und daraus das ableitet. Das ist, glaube ich, wichtig auch für die Betroffenen.
Total.
Jetzt hast du aber auch ein Thema angesprochen, wenn man dich in Frage stellt. Und man kann ja trotzdem auch gucken, wie gesagt, das was für die Prognose aus. Gibt es das jetzt auch außerhalb der MS? Also gibt es da so eine Art personalisierte Medizin jetzt, die sich da so, du hast ja auch dein Projekt oder euer Projekt in Weg erwähnt. Siehst du da was so am Horizont oder glaubst du, was kommt da? Vielleicht kannst du darüber berichten.
Also ich glaube, dass das ein riesen dynamisches Feld ist, insbesondere innerhalb der Neurologie, weil wir immer mehr Varianten technisch erfassen können. Und insbesondere hilft uns da die Exom-Sequenzierung. Das heißt, man guckt sich genetisch eigentlich alles an, ne? Alle kodierenden Sequenzen. Das heißt, Gene, die wirklich ein Protein zur Folge haben. Und mittlerweile sind so viele Varianten beschrieben, die, wenn wir jetzt, sagen wir mal, dich getestet hätten vor 2 Jahren, dann haben wir jetzt vielleicht Varianten, die wir damals noch gar nicht überblicken konnten. Und sehen eben zunehmend Patienten, die dadurch eben die lange Symptome hatten, die man nie benennen konnte, trotz aufwendiger genetischer Diagnostik, denen man jetzt eventuell eine Erkrankung zugedeihen lassen kann, die jetzt einen Namen hat. Mhm. Und das wiederum öffnet natürlich Türen. Wenn man eine Variante findet, die wirklich als schädlich interpretiert werden kann, dann kann man natürlich auch Testungen vornehmen hinsichtlich Drug Repurposing. Das bedeutet, dass man Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind, jetzt testen kann an diesen Patientinnen, die absolut seltene Erkrankungen haben. Ne? Die haben keine Vergleichskollektive, das ist nicht so häufig wie die MS zum Beispiel. Mhm. Die haben vielleicht einmal einen Bericht als Referenz, der vor 30 Jahren irgendwo erschienen ist. Mhm. Und für die Patienten ist es wichtig, dass sich jemand den Schuh anzieht. Und das machen wir eben mit B2Beware, wo wir eben diese Patienten versuchen einzuschließen. Und das ist, glaube ich, personalisierteste Medizin, die jetzt gerade
ja, unbedingt. Ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch andere Erkrankungen sehen, nicht nur damit die häufigeren. Mhm. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass wir vielleicht in 10, 20 Jahren sagen, es gibt nicht nur die eine MS, ja, sondern es gibt vielleicht auch die seltene MS, die eher die progredierende Form hat, ist die andere. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur MS. Ja. Eine Frage, die sich auch manchmal so ergibt, man hat die Diagnose MS gestellt bekommen, wir haben jetzt gesagt, Familienplanung prospektiv, sagen wir natürlich, machen sie es auf jeden Fall.
Ja, klar.
Nicht, aber was, wenn schon Kinder da sind? Sollen die jetzt getestet werden, um die früher zu beraten? Da gibt es ja manchmal auch besorgte Eltern, die sagen, ich muss das wissen. Mhm. Ja, gibt es da so für dich so eine, auch eine persönliche Meinung? Ne? Das ist ja, wie man das so rückblickend machen kann bei seiner Erkrankung wie der MS. Wir reden jetzt ja nicht über eine Erkrankung, wo es einen klaren genetischen Werdegang gibt, sage ich mal, sondern bei einer Multiple Sklerose.
Naja, wenn es da einen Test gäbe, der für alle greifen würde, könnte man darüber diskutieren, aber wir kennen die Varianten nicht.
Ja.
Und es gibt ja diese wirklich extrem hilfreichen Zwillingsstudien an der MS, wo sie einfach monozygote, also eineiige Zwillinge haben und musst dir vorstellen, eigentlich ähnlicher kannst du jemandem nicht sein und der eine Zwilling kriegt die MS und der andere nicht.
Ja.
Also was hilft dann die Testung? Das sind ja dann Umweltfaktoren, die eher zur MS beitragen. Infektionen, Noxen wie Rauchen, es gibt Vitamin D-Mangel, der diskutiert wird, ganz engmaschig auch in der MS. Da würde ich sagen, es ist eher sinnvoller, daran anzusetzen und diese wirklich modulierbaren Faktoren anzugehen, denn das, da hat man Kontrolle drüber.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist, sind wie Puzzleteile, die da zusammenkommen und die Genetik ist nur ein Aspekt. Und du hast die Zwillingsstudie angesprochen. Ich finde das, also als die als erschienen ist, glaube ich, dachten alle, jetzt haben wir die MS verstanden. Weil das, wie du schon sagst, das ist ja identisch und wir haben es eigentlich, ich finde, es hat noch mehr Fragen aufgeworfen. Und aber toll, dass auch die Kollegen aus München da so engagiert sind. Nochmal so ein Blick jetzt in die Zukunft, auch B2B-Rare, was sind so vielleicht so die nächsten Schritte, auf was können wir uns so freuen, was sind so Sachen, die dich jetzt auch nochmal vielleicht konkret beschäftigen?
Ja, also wir sind jetzt natürlich dabei, PatientInnen einzuschließen in das Projekt und dadurch, dass wir das publik machen, kommen auch viele aus wirklich weiter Entfernung auf uns zu und sagen, hey, ich habe hier einen neuromuskulären Phänotyp, das sind eben aktuell die Patienten, mit denen wir uns beschäftigen, das Projekt lässt sich natürlich auf alles andere auch übertragen. Und sagen, kann man mich da einschließen? Und ich meine, wenn man, das ist erstmal toll, dass Sie davon hören, weil ich glaube, das ist wirklich ein gutes Ventil, das mal anzugehen. Wir werden an diesen Patienten eben Verschiedenes an Biomaterial sammeln und in der Petrischale quasi Medikamente austesten, die es für andere Erkrankungen gibt und werden anhand des Biomaterials Mechanismen versuchen zu enthüllen, an denen man ansetzen kann. Und das gelingt wirklich nur in geförderten Projekten, wo natürlich auch finanzielle Mittel da sind, ne, wo man Ressourcen hat. Und worauf ich mich freue, ist, dass wir vielleicht was finden, was man einfach einsetzen kann. Denn die Patienten haben meist einfach nichts. Ne? Die haben nur konservative Therapie, wie natürlich auch wichtig ist, aber keine medikamentösen Strategien und müssen quasi dem Schicksal entgegenblicken. Und ich finde, das muss nicht sein, wenn wir jetzt so weit genetisch testen können und wirklich Mittel haben. Und da hoffe ich mal, dass wir Erfolgsgeschichten kreieren können.
Ey, ich bin davon vollkommen überzeugt, weil ich glaube, das ist ein Hoffnungsschimmer, der wissenschaftlich total untermauert ist mit einer super Methode, mit ganz engagierten Leuten, zu denen du auch zählst. Und
danke.
Vielen Dank, hat mir extrem Spaß gemacht und ich wünsche dir erstmal auch alles Gute in dem Forum.
Ja, vielen Dank. Werd euch vermissen.
Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.
Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.